Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission: Wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu vonstatten ging. Wenn euch der Krautreporter Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf Krautreporter vorbei. Unser Thema heute: Wie wir Bots und Fake-Accounts erkennen und was wir aktiv dagegen tun können. Darüber spreche ich jetzt mit Silke Jäger, die über dieses Thema 3 Artikel auf Krautreporter veröffentlicht hat. Hallo Silke.
Hallo Martin.
Ich finde es schön, dass wir noch einen zweiten Teil aufnehmen und ein bisschen konkret werden. Ja. In Teil 1, den ich allen empfehle zu hören, falls sie es noch nicht gemacht haben, haben wir sehr viel darüber gesprochen, warum uns solche Bots bzw. Fake-Accounts wütend machen sollen, welche Rolle Emotionen da drin haben. Und heute sprechen wir darüber, wie wir diese Fake-Accounts sowohl auf Twitter als auch auf Facebook erkennen und was wir tun können. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Twitter an. Du hast einen Artikel diesem Thema, also Twitter, gewidmet, in dem der Titel ist 10 Fragen, mit denen du ein Fake-Account auf Twitter erkennst. Ich fände es schön, wenn wir kurz diese Fragen durchgehen, damit wir ein bisschen dem auch auf den Grund gehen können, wie wir das denn festmachen können, dass es ein Fake-Account ist, weil oft ist es nicht so einfach.
Nein, das ist gar nicht einfach. Das ist, also bei manchen Themenstellungen kann es einfach sein. Also wir hatten jetzt ja im Vorfeld so eine Umfrage gemacht und da haben einige geschrieben, ja, die Porno-Accounts, die erkenne ich sofort. Ja, gut, das kann vielleicht einfach sein. Ja? Da gibt es natürlich bestimmte Sachen, die einem dann sofort ins Auge springen. Aber bei politischen Themen ist das viel, viel schwieriger. Und es ist auch so, dass keiner behaupten kann, dass es da eine gute, einen Standard gibt, den man da einfach abarbeiten kann. Aber es gibt schon einfach so ein paar Kriterien, die man durchgehen kann. Und wenn zu viele dieser Kriterien erfüllt werden, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass das jetzt ein Fake-Account ist. Und aber letztendlich Sicherheit darüber haben, ist sehr schwierig. Man kann ja nicht einfach fragen, hey, bist du echt? Das funktioniert halt so nicht. ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was das für Fragen sind, genau, mit denen man da auf den Grund gehen kann der Sache.
Wenn ich noch kurz einhaken darf. Ja. Ich finde es gut, dass es 10 Fragen sind. Und nicht 10 Thesen, dass man sagt, der muss so aussehen oder so, sondern das sind Fragen. Das heißt, wir müssen uns selber fragen und dem so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich finde das einen sehr angenehmen Zugang dazu. Lass uns mal einsteigen in die Fragen.
Ich meine, es ist ja auch so, dass man so eine bestimmte Offenheit natürlich Menschen gegenüberbringt oder Leuten, die man in den Netz begegnet. Jetzt, man weiß ja nicht, sind jetzt, also oft hat man ja nur so ein komisches Bauchgefühl und kann das gar nicht so richtig dingfest machen. Und für dieses Bauchgefühl ist das vielleicht sehr hilfreich. Also wenn man denkt, oh, hier ist irgendwie ist komisch. Was ist da komisch? Also bei Twitter, man muss das unterscheiden zwischen verschiedenen Plattformen, weil die ja unterschiedlich funktionieren. Gibt es da auch zum Teil unterschiedliche Kriterien. Und bei Twitter ist das so, dass es zum Beispiel ein Hinweis sein kann, wenn der Account, also die erste Frage wäre, wann wurde der Account erstellt? Es gibt halt gerade bei Bots so das Phänomen, dass die relativ kurz nur leben oder so eine relativ kurze Halbwertszeit haben, sag ich mal, dass die nicht mehrere Jahre alt werden. Und dann, wenn das sind, dass so junge Accounts sind, irgendwie die letzten Monate gegründet wurden und haben und nicht viel getwittert und haben auch nicht viele Follower und folgen aber irgendwie viel mehr Menschen, also vielleicht vierstelliger Zahl oder dreistellig und haben aber selber nur zwei Leute, die ihnen folgen, zurückfolgen. Das ist halt immer ein bisschen seltsam, ne? Also solche Accounts würde man im echten Leben nicht so unbedingt treffen. Was sind das für Menschen, die halt massenhaft Leuten folgen, nachdem sie sich angemeldet haben und kaum twittern und so. Das wäre zum Beispiel so ein Kriterium. Und wann hat der Account zuletzt getwittert? Das kann auch ein Hinweis sein. Es gibt, wenn Accounts ganz lange gar nicht getwittert haben oder noch nie getwittert haben und aber vielen Leuten folgen und jetzt plötzlich anfangen, dir zu folgen und du gar nicht siehst, warum überhaupt, also was denen überhaupt interessieren könnte an dir. Das wäre jetzt auch sowas, wenn das mit anderen Kriterien zusammenkommt, kann das ein Hinweis sein auf einen Fake-Account.
Das wäre dann auch so ein Beispiel, wenn ich einen Account sehe, der keine eigenen Tweets geschrieben hat, aber nur Antworten, dann sieht es nämlich genauso aus, dass du das so siehst und du merkst, eigene Inhalte teilt er gar nicht, aber antwortet permanent Leuten. Das ist schon ein bisschen komisch.
Genau, also wo man sagt irgendwie, was ist das für ein Kommunikationsverhalten?
Richtig, genau.
Es sind irgendwie die Leute, die auf der Party sich immer irgendwo dazwischen drängeln und nicht zuhören, aber erstmal Meinung abgeben. Gibt es bestimmt im echten Leben schon auch.
Die sind
nicht
das.
So oft, ne? Nicht so oft.
Ja. Ja. Oh Gott, ich bin manchmal auch so. Okay, nächster Punkt.
Bist du echt?
Nächster Mann. Punkt.
Ja, nächster Punkt wäre, wie geht der Account mit der mit Sprache um? Man hat ja so das Vorteil, dass bestimmte politische Meinungen mit nicht so viel Intelligenz gepaart sind. Da wäre ich aber an der Stelle schon vorsichtig. Und dann will man das halt immer an der Rechtschreibung festmachen. Das habe ich schon sehr oft gesehen, dass Leute attackiert werden, die halt rechte Meinungen verbreiten und viele Rechtschreibfehler haben.
Die werden dann für ihre Rechtschreibung und nicht für die Meinung attackiert, ne?
Ist genau. Auch interessant. Genau. Und das ist halt, erstens mal gibt es Leute, die eine Leserechtschreibschwäche haben und das finde ich nicht fair. Ja.
Ja.
Das weiß man nicht und deswegen würde ich da an der Stelle, das würde ich einfach mich nicht da auf dem Niveau, würde ich mich gar nicht begeben wollen.
Ja, absolut.
Und das andere ist halt eben, dass wir alle es gibt so eine goldene Regel, der Tweet, in dem der peinlichste Rechtschreibfehler ist, der geht viral. Ja, ist immer so.
Ja.
Ja, also ich denke, da können wir uns alle irgendwie auch wiederfinden.
Ja. Das hatte ich auch schon.
Ja.
Okay, aber wie kann das jetzt auf einen Fake-Account schließen? Den Zusammenhang, der erschließt sich mir jetzt noch nicht, weil ich nehme an, dass Fake-Accounts erstellt werden und da ganz genau pingelig auf Sprache geachtet wird, oder bin ich da falsch?
Es ist halt so, dass ich meine, jemand muss das Programm schreiben, muss dann dahinter sitzen, oder wenn es ein halb automatisierter Account ist. Und wenn man jetzt sagt, das ist jetzt ein Fake-Account, der zu einer Desinformationskampagne gehört, die vielleicht gar nicht in Deutschland gelauncht wird, dann kann halt eben ein schlechtes Deutsch oder ein schlechtes Englisch auch darauf hindeuten, dass der Account aus dem Ausland gesteuert ist. Okay. Das ist halt die Idee dahinter. Ja, wie geht das mit Grammatik oder mit Rechtschreibfehlern um? Das hat also die Diskussion ist in manchen Zusammenhängen sehr wichtig, wenn es um Politik geht und so, dass bestimmte Slangs auch imitiert werden sollen und das dann aber nicht so richtig hinhaut. Also,
okay.
Das kann ein Hinweis sein darauf, dass da was falsch ist.
Okay.
Ja. Das nächste ist halt das mit dem Profilfoto. Manchmal gibt es gar kein Profilfoto, dann muss es wohl schnell gehen, weil man irgendwie ziemlich viele Fake-Accounts in einem Rutsch erstellt hat oder so. Ja. Mhm. Natürlich ist auch immer so diese Frage, viele Leute sind ja auch sehr sensibel, was so Privatsphäre, Datenschutz und so angeht, dass sie nicht mit einem Foto im Netz erscheinen wollen, die dann vielleicht auch einfach kein Foto hochladen und vielleicht auch kein Stillleben hochladen oder ein Stimmungsbild. So. Das ist halt auch kein sicheres Merkmal, wenn Menschen sich aus Stockfotos bedienen, weil sie selber irgendwie sich nicht so gerne zeigen wollen da im Netz, öffentlich.
Ich glaube, wir müssen kurz erklären, was Stockfotos sind. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die das nicht wissen.
Ja.
Und das kann ich ganz gut machen, wenn ich darf.
Ja, natürlich, gerne.
Weil ich Fotoredakteur bin bei Krautreporter. Und Stockfotos erkennt man daran, also erstmal, was sind das für Fotos? Sind Fotos, die gibt es im Netz und es gibt große Agenturen, wie zum Beispiel iStock, die Unmengen von Fotos zur Verfügung stellen, damit man die benutzen kann. Für eigene Werbekampagnen, für die eigene Website, für das Blog, whatever, die kann man da kaufen. Und allerdings gibt es eine Gemeinsamkeit bei Stockfotos und die ist, dass die meisten Fotos, die iStock oder Stockfotos sind, die sehen ein bisschen unecht aus. Die sehen so aus, wie wenn Menschen so ein bisschen künstlich in die Kamera lachen. Und das sind gestellte Situationen, die für die unterschiedlichsten Bereiche einsetzbar sein sollen. Das heißt, die Fotografen machen sich einen Kopf darüber, wie sie am besten fotografieren. Und da wird so generisch wie möglich fotografiert. Dementsprechend sehen die Fotos auch so aus. Ein Stockfoto kann man auch daran erkennen, wenn zum Beispiel die Person perfekt geschminkt ist, wunderbare Augen hat, ein toller weißer Hintergrund und perfekt ausgeleuchtet. Also eine Studiosituation, die man eigentlich als Einzelmensch nicht hat. Es gibt Menschen, die haben sowas als Profilbild und es ist kein Stockfoto, da möchte ich an dieser Stelle deutlich werden. Ja. Aber trotzdem gibt es solche Gemeinsamkeiten und wenn man sich ein bisschen länger im Internet bewegt, dann erkennt man das mit der Zeit wesentlich schnell. Ich sehe es sofort. Aber, es gibt auch Menschen, die sind keine Bots und haben keinen Fake-Account und haben trotzdem ein Foto, das aussieht wie ein Stockfoto.
Ist halt so. Genau. Ja. Also das ist alles, alle diese Kriterien sind für sich genommen kein sicheres Zeichen für ein Fake-Account. Ne? Also muss man wirklich gucken, werden viele zusammenkommen, dann würde ich sagen,
es geht um die Summe.
Kannst du deinem Bauchgefühl trauen, dass da was nicht stimmt. Also das Foto ist halt oft, das ist oft so der erste Blickfang, wo man dann ein bisschen stutzig werden kann. Es sind auch oft Fotos, die halt von geklauten Accounts kommen, also wo gehackten Accounts, wo dann eben ein und dasselbe Foto für ganz viele verschiedene Accounts benutzt wird. Und das kann man halt rausfinden, indem man die umgekehrte Bildersuche von Google benutzt. Die zeigt einem dann an, wie oft das Foto oder auf welchen Seiten das Foto überall auftaucht. Und wenn man halt ganz viele Social-Media-Accounts findet, die das benutzen, dann kann man halt davon ausgehen, dass es sich nicht um echten Menschen handelt, der da jetzt twittert. Bei Twitter ist es halt so, dass Fake-Accounts sehr oft politische Agenden vertreten, also hochpolitische, kontroverse Inhalte verbreiten. Und auch das Kommunikationsverhalten, so wie du es eben schon gesagt hast, ja, eher antworten als selber schreiben oder eher retweeten als selber schreiben.
Ja.
Und sich halt in Diskussionen halt überall einmischen und halt eben genau mit dem Ziel, andere Leute wütend zu machen und darauf zu reagieren und damit auch halt eben für die Verbreitung dieser Agenda zu sorgen und für Traffic zu sorgen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man es mit einem professionellen Account zu tun hat, das will ich mal so sagen, der da drauf spezialisiert ist, Politik nach vorne zu bringen. Ein anderes Kriterium ist halt, wie oft ein Account twittert. Da gab es mal so eine Grenze, die festgelegt wurde bei 50 pro Tag. Das Kriterium würde ich aber sehr gerne ein bisschen relativieren, weil das, also erstens mal gibt es Bots, die ganz wenig twittern, und dann gibt es Menschen, die ganz viel twittern, wenn sie zum Beispiel von Konferenzen aus twittern. Ja. Habe ich auch schon öfter erlebt, dass Leute dann eben von Twitter auch gesperrt werden zeitweise, wenn sie zu viel in kurzer Zeit absetzen, zu viele Tweets und sich dann wieder deblockieren müssen. Und das ist natürlich blöd, wenn man so von einer Konferenz aus ja, die Inhalte weiter verbreiten will. Also ich wäre da vorsichtig mit der Frequenz, das als Kriterium heranzuziehen. Aber ich denke, wenn jemand natürlich sehr, sehr viel twittert oder wenn ein Account sehr, sehr viel twittert, ist das schon komischer, wenn er halt einfach zu komischen Zeiten twittert. Das wäre auch das nächste Kriterium. Also plötzlich irgendwie südasiatische Zeitzone in Deutsch sich als deutscher Account ausgibt, das ist ein bisschen seltsam.
Also hier geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, bei der ganz kurz zur Frequenz, dass es unmenschliche Züge annimmt, dass man weiß, das kann jemand eigentlich gar nicht machen. Ich denke, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Ne?
Ja, also aber das ist halt eben auch schwer rauszufinden. Dass, also dafür gibt es halt auch unterstützende Tools, mit denen man das machen kann. Die sind auch im Text genannt. Aber da muss man auch aufpassen, also das ist alles auch relativ fehleranfällig. Und ja, nicht so einfach immer zu bewerten. Ja, dann, also der Ort, der da angegeben ist in der Bio, das ist halt auch so, wenn Menschen keine Ortskenntnis haben über die, dann schreiben sie halt oft so globale Sachen hin, wie Deutschland oder Europa oder so, ja. Das muss jetzt kein Kriterium sein für einen Fake-Account, aber viele Menschen, die auf Twitter unterwegs sind, sind da viel spezifischer und schreiben tatsächlich ihren Ort hin oder schreiben gar nichts hin. Und wenn der Ort dann auch nicht zu der Zeitzone passt, aus der der Account heraus twittert, ist auch
dann ist es offensichtlich,
zusätzlich. Ja. Also ich denke, diese ganzen Kriterien muss man halt wirklich im Gesamt sehen, wenn da einfach Ungereimtheiten auftreten, wie jetzt dieses Beispiel zeigen würde, dann wäre das einfach seltsam.
Ja.
Oder ja.
Ja.
Und die 10. Frage ist, ist jetzt, da muss man ein bisschen genauer gucken. Es gibt das Phänomen, dass gut eingeführte Fake-Accounts manchmal dann auf andere Zielgruppen sich ausrichten sollen. Also, weil die schon sehr viele Follower haben, echte Leute, die ihnen folgen, sind die einfach wertvoll, und dann kann es passieren, dass sie plötzlich ihren Namen ändern, ihre Bio und ihr Foto und ihre Agenda, und dann im großen Stil alte Tweets gelöscht werden. Und das alles irgendwie in relativ kurzer Zeit passiert. Und das ist hochverdächtig. Aber sowas kriegt man wahrscheinlich wirklich auch nur sehr selten zu sehen. Und wenn man danach sucht, dann muss man natürlich sehr aufmerksam gucken auf das Profil.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Liste von Fragen, die wir uns stellen können. Ich glaube, damit kommt man schon sehr weit. Vor allem, wenn man mitbedenkt, was du gesagt hast, dass es möglichst viele Punkte sein sollen, die da quasi zutreffen, und dass ein einzelner Punkt noch gar nichts heißt.
Ja.
Jetzt haben wir die alle da, und wir auch bei Krautreporter haben das gelesen, und trotzdem hatten wir bei Krautreporter intern einen Fall, bei dem es nicht geklappt hat. Und kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, also wir hatten einen Feedback-Loop, so gesagt. Das haben wir in Teil 1 des Podcasts besprochen. Also das ist, wenn im Netz durch Fake-Accounts Meinungen vertreten werden, die es dann schaffen, in echte Medien aufgegriffen zu werden. Und das passiert total schnell, wie wir festgestellt haben.
Und bei uns kam es jetzt auch vor.
Ja, bei uns kam es jetzt auch vor, genau. Und zwar war das in einem Text von unserem Kollegen Bent Freiwald. Der hat geschrieben letzte Woche Freitag über die Schülerproteste gegen den Klimawandel.
Ja.
Und da hat er in seinem Text eben auch drei Tweets zitiert und wollte damit deutlich machen, dass nicht alle hinter diesen Schülerprotesten stehen, sondern dass sie eben auch viel Kritik bekommen im Netz. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Die kriegen relativ viel Gegenwind im Netz. Kurioserweise sind aber zwei von seinen drei zitierten Tweets stammten von Accounts, die gar nicht echt waren. Zumindest haben wir den starken Verdacht, dass das keine echten Accounts waren. Und wir haben die dann hinterher auch nochmal rausgenommen. Es hat war so ein bisschen so eine konzertierte Aktion, wo wir zusammen geguckt haben, weil ein Leser uns darauf hingewiesen hat. Ich hatte das auch gar nicht geprüft, als ich es zum ersten Mal gelesen habe und bin da drüber weggegangen. Aber mir ist dann auch im Laufe dieser Aktion nochmal klarer geworden, das war nicht einfach, Stimmen zu finden von echten Leuten. Ja, wo wir gesagt haben, da sind wir uns jetzt richtig sicher, dass das ein echter Mensch ist, der hier twittert. Ja. Sondern wir hatten ja ganz vielen, die Kritik hatten an diesen Schülerprotesten, den Eindruck, die sind nicht sauber. Und das fand ich jetzt schon auch ganz beeindruckend. Und deswegen haben wir beide jetzt auch den Verdacht, dass das durchaus gekapert sein kann, von Fake Accounts. Also es gibt ja die Klimawandelleugner sind ja sehr oft dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen. Ja. Und das finde ich jetzt schon sehr auffällig, dass offenbar aus diesem, weil dieses Spektrum hat auch sehr oft mit Fake-Accounts arbeitet, dass das offenbar so auch bei diesem Thema richtig zur Sache geht. Gerade wenn man irgendwie unter News-Seiten fischt und Kommentare von dort nimmt, unter den großen. Ja.
Ja. Du hast zu diesem Thema auch eine Umfrage gestartet.
Ja.
Und die Ergebnisse bzw. die Antworten, die haben wir vorliegen. Und es gibt da ein paar einzelne, die ich wichtig finde, und die sind nicht nur interessant, sondern auch wichtig. Und zwar hat eine Person, die sich Mai nennt, geschrieben: Ich habe in meiner Jugend selber diverse Fake-Accounts erstellt. Und jetzt kommt das, was so zweimal bei mir ein Aha ausgelöst hat, weil ich mich für meine Identität geschämt habe. Und dann kommt das Nächste: Ich habe Migrationshintergrund. Mhm. Und das sieht man schon mal, wie schnell das gehen kann, dass da tatsächlich ein Mensch hinter sitzt und Gründe hat, die total nachvollziehbar sind. Und das ist für mich ein neuer Beweis dafür, dass wir, selbst wenn wir Menschen vor uns haben, können wir nicht dahinter gucken. Wir wissen oft nicht, welche Motivation eine Person hat, die mit uns spricht. Im Internet ist es noch 10-mal stärker. Das ist wie ein Vorhang, habe ich das Gefühl. Und erst wenn man wirklich Menschen kennenlernt oder mal auch so einen Satz liest, dass da jemand sagt, ich habe absichtlich Fake-Accounts erstellt, weil ich mich für mich selber schäme. Das ist auch ein Statement, das mich ein bisschen traurig macht, weil das auch dafür spricht, dass Menschen lieber anonym bleiben, weil sie sich selber nicht mögen, weil sie selber keinen guten Zugang zu sich haben. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass die Person Migrationshintergrund hat, dann finde ich das ehrlich gesagt schlimm, weil das tut schon ein bisschen weh, das zu lesen, finde ich.
Ja, es ist halt, hat vielleicht dann aber auch diese Komponente, dass man auch mal was ausprobieren kann im Netz, ja, vielleicht mal so eine ganz andere Seite von sich zeigen, und die man im normalen Leben einfach nicht zeigen kann, weil jeder sieht, dass man Migrationshintergrund hat, ja, so. Mhm. Und weil man da schlechte Erfahrungen gemacht hat, man das im Netz dann vielleicht nochmal wie so einen Neuanfang hat, durch so ein Fake oder so ein, ja. Und das sind vielleicht auch diese Accounts, die nicht unbedingt der Debattenkultur schaden. Ja. Das muss man halt, das kommt dann natürlich auf das Verhalten drauf an, des Accounts, aber das, also ich glaube schon, dass auch diese spielerische Komponente in den sozialen Medien schon auch eine Rolle spielt, ne? Dass man mal wie so einen Rollentausch machen kann und so, ja, dass man nicht so unbedingt nachverfolgt werden kann, wer da jetzt spricht. Und das zeigen ja auch Berichte von, wenn Reporter Trolle besucht haben, ja, die bereit waren zu sprechen, offen, dass oft sehr traurige Geschichten dann auch zum Vorschein kamen, ne? Was Menschen erlebt haben in ihrem Leben und warum sie das machen.
Ja. Hast du noch eine Antwort aus der Umfrage, die dir wichtig geworden ist?
Also mir ist so ganz allgemein, also ich fand es schön, dass viele Leute geschrieben haben und ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Und da ist mir aber aufgefallen, dass viele gesagt haben, sie haben gar nicht Kontakt mit Fake-Accounts gehabt. Ihnen sind noch nie Fake-Accounts aufgefallen oder sie haben damit gar keine Probleme und oder dass sie sagen, sie haben auch gar keine, haben sich noch nie mit welchen befreundet. Und da denke ich so, ja, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es dass vielen so geht, wie es Bent und mir gegangen ist, dass wir da erstmal gar nicht, dass wir einfach da drüber gestolpert sind, ja, dass wir das gar nicht gemerkt haben im ersten Moment, weil wir nicht genau hingeguckt haben.
Also da gab es auch eine Antwort, die genau das wiedergegeben hat, und zwar, jetzt muss ich ein bisschen suchen, ob ich das noch habe. Ich finde es jetzt nicht mehr, aber ich weiß noch, was die Person geschrieben hat, und zwar hat jemand sich bei Facebook angemeldet und der ganze Freundeskreis auch, und dann haben die angefangen, miteinander zu kommunizieren, und haben irgendwann, hat sie mal eine der Freundinnen angerufen, mit der sie die ganze Zeit geschrieben hatte, und die wusste gar nichts von dem schriftlichen Verkehr. Also die haben gechattet und die andere Person, die wusste das nicht. Und das finde ich schon krass. Ja, also das ist wirklich, das finde ich schon echt derb und das ist wirklich grenzwertig.
Ja, das sind so diese, das sind halt diese Identitätsdiebstähle, ne? Das, die dann dahinter stecken. Das ist nochmal ein ganz eigenes Ökosystem, so gesagt. Ich, also mein Hauptinteresse liegt tatsächlich auf diesen gesteuerten Kampagnen, die für politische Zwecke gemacht werden. Also das, was man halt sagen kann, wo ich jetzt finde, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit und sage, ich finde, unsere Wahlgesetze müssen drängend modernisiert werden. Wir haben nicht umsonst eine ganz strenge Regelung für Wahlwerbespots im Fernsehen und in der Zeitung. Und dass das im Internet nicht geregelt ist, das finde ich ist ein Unding. Das können wir nicht so lassen. Das würde uns bei den nächsten Wahlen auf die Füße fallen, wenn wir das nicht ändern. Also da bin ich aber jetzt ganz froh, dass ich sehe, dass da auf europäischer Ebene was passiert, und da finde ich, da muss ganz schnell eine Initiative her, die da aufräumt oder zumindest uns mehr absichert vor diesen vor dieser politischen Werbung bei Facebook und eben vor diesen politisch motivierten Desinformationskampagnen bei Twitter.
Sag mal, was sollte man eigentlich machen, wenn man selber jetzt auf Twitter merkt, oh, ich bin gerade unter Attacke, und das sind die Hälfte davon oder mehr sogar, sind Bots. Was mache ich dann am besten? Alle melden, alle blockieren, Twitter zu, eine Woche nicht drauf gucken. Was ist denn da, was würdest du denn da empfehlen?
Ja, also es ist eine schwierige Situation. Also das jüngste Beispiel war die Journalistin, die getwittert hat, Nazis raus.
Genau.
Und dann bombardiert wurde.
Ja.
Ich fand das ganz gut, wie sie reagiert hat. Da hat sie hat versucht, das so ein bisschen humoristisch zu sehen. Und dann, natürlich kann man sagen, okay, damit hat sie natürlich auch noch mehr provoziert. Weil ihr Tweet, weil Ausgangstweet hat ja schon viele provoziert. Ich denke, an der Stelle ist es gut, wenn man, also um sich selbst zu schützen, ja, die eigene Psyche zu schützen, die zu muten und nicht zu blockieren, wenn die gemutet heißt, auf stumm stellen.
Ja.
Und dass man dann bekommt der Account auf der anderen Seite nicht eine Nachricht darüber. Das heißt, das kannst du einfach machen und die anderen haben den Eindruck, du reagierst gar nicht darauf. Das heißt, du kannst auch nicht unabsichtlich Öl ins Feuer gießen, ja, sondern das ist so die erste Maßnahme, die ich machen würde. Und dann würde ich die natürlich auch alle melden.
Okay.
Ist ein bisschen Arbeit. Wenn das viele sind, kann man ja vielleicht seine Freunde bitten, damit zu helfen. Und ansonsten, wenn das dann Überhand nimmt, also ich würde nicht reagieren drauf. Ich würde nicht drauf reagieren. Ich würde versuchen, das nicht. Aber wenn das nicht geht, weil man auch tatsächlich merkt, das läuft jetzt hier in Bahnen, wo das sich nicht mehr, das hört nicht mehr auf, lässt sich nicht kontrollieren. Das wird immer mehr. Vielleicht auch, weil andere Leute zu Hilfe kommen und darauf reagieren, dann kann das auch kontraproduktiv sein. Aber dann ist es vielleicht an der Stelle auch ganz gut, wenn man dann selbst wiederum versucht, die Abwehr zu organisieren. Also jemanden zu bitten, aufzurufen, demjenigen zur Seite zu springen. Das ist ja auch dann passiert bei der Journalistin, dass Leute gesagt haben, jetzt wir können ihn nicht alleine lassen, jetzt kommt mal zu Hilfe und haben ganz viele Leute getwittert, Nazis raus.
Ja.
Und so, also ich denke, da das kann schon auch eine Maßnahme sein, aber da muss man schnell möglichst viele Leute mobilisieren und man sollte auch versuchen, möglichst trotzdem deeskalierend zu formulieren und nicht. Nicht noch weiter irgendwie Leute zu beschimpfen oder so, ne? Das ist halt immer, das kann halt dann nach hinten losgehen, aber ich, also es kommt ja, es ist, jede Attacke ist anders, jeder, also die Trolls funktionieren auch nicht alle gleich, ja, das kann auch unterschiedlich sein, aber die Netzwerke dahinter sind, also das ist halt schon so, dass so ein einzelner Account sehr harmlos aussieht, wenn da irgendwie 5 Männchen folgen und er irgendwie 10 Männchen folgt und er hat 3-mal getwittert oder so. Das sieht erstmal nach harmlos aus, aber das Ding ist halt einfach, das ist wie so ein Pilzgeflecht, kann man sich das vielleicht vorstellen, ja? Oder wie ein neuronales Netzwerk oder so, wo die halt alle miteinander verschaltet sind und vernetzt sind und es ist so, wie wenn so ein Funke einfach durch das Netzwerk gejagt wirkt, ja, dann ist der Effekt halt eben ziemlich groß.
Ja.
Wenn da 10.000 von diesen No-Names sich zusammentun, dann ist eben die Antwort im Netzwerk, also auf der Plattform gut zu sehen. Das ist der Effekt, auf den wir setzen.
Ja, das finde ich auch, ich finde es übrigens toll, wie du das alles erklärst, weil du erklärst mir Dinge, die ich nicht sehen kann. Ich sehe ja, wenn dann immer nur einzelne oder mal 3 auf einmal, aber das, und ich gucke mir so einen einzelnen an und denke so, naja, ist halt einer, ist ja auch nicht so wild.
Ja, wenn du sagst, nicht so ernst.
Das sind Tausende,
ja,
dann ist es natürlich doch ziemlich ernst, weil damit halt auch was erreicht werden kann. Und solche Informationen, die finde ich super wichtig und bin auch froh, dass du dich damit auseinandersetzt, weil auch das, du hast in Teil 1 darüber gesprochen, dass wenn wir im Internet unterwegs sind, dass eine Auktion läuft und wen das jetzt interessiert und es nicht gehört hat, dann hört euch gerne Teil 1 an. Ich möchte jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige, sag jetzt mal, Medienkompetenz, die Dinge zu durchschauen und auch zu wissen, was hinten dran läuft, was ich in einem Moment gar nicht wahrnehme. Und ich behaupte, die meisten Menschen sind nicht auf Twitter, die uns zuhören, sondern wenn, dann eher noch auf Facebook. Und Facebook hat ja eine...
Ja, Facebook
ist ja, ich weiß nicht. Wichtig. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, Facebook ist echt ein Loch. Da bist du drin und kommst nie wieder raus. Das hat auch nichts
im echten...
Ja, oder das ist halt auch so ein... Hat mit dem echten, in Anführungszeichen, Internet nichts zu tun.
Ja,
und die Idee hinter Facebook ist ja, und so halten das ja viele bis heute noch, dass man sagt, Freunde. Ja, also nur Menschen, die meine Freunde sind. Ich glaube, es gibt ein paar wenige Menschen, die genau das machen. Und ich glaube, die fahren auch ganz gut. Aber die meisten Menschen können das gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Weil in dem Moment, in dem man mal einen Bekannten von einem Bekannten befreundet hat, dann lockert sich das alles. Und ich kenne wenig Menschen, die das nur so halten. Aber permanent auf Facebook sind. Was ist denn jetzt der Unterschied der Fake-Accounts und Bots, die auf Facebook unterwegs sind, zu denen, die auf Twitter unterwegs sind? Gibt es da gravierende Unterschiede?
Ja, da gibt es Unterschiede. Das ist, also auf Twitter sind sehr viele, also die Bad Actors, sag ich mal, ja, die bösen Buben, die sind auf Twitter, sind sie sehr auf politisch engagiert. Und das gibt's auch bei Facebook, aber da sind die Mechanismen, weil die Plattformen die Algorithmen anders funktionieren, sind die Mechanismen da andere und die können nicht so einfach so ein Follower-Netzwerk aufbauen oder so eine Vernetzung aufbauen wie auf Twitter. Deshalb wird da sehr viel mit Anzeigen gearbeitet, mit die dann ausgespielt werden, gekauft werden. Und da sieht man dann halt schon, dass da halt irgendwie auch natürlich mehr Geld nötig ist, um Menschen zu erreichen. Und das heißt, dass da halt auch, ich muss immer mal wieder auf den Brexit kommen, weil ich mich dann in dem Zusammenhang damit beschäftigt habe. Das ist halt schon so, dass da halt eben auch viel Schwarzgeld offenbar eingesetzt worden ist, um Kampagnen zu finanzieren, die halt, wo Facebook eine wichtige Rolle gespielt hat für.
Ja.
Da ist oft das Ziel, dass Menschen halt auf eine bestimmte Website geleitet werden sollen durch diese Anzeigen. Das wird dann manchmal zum Beispiel durch Gewinnspiele gemacht, dass sie halt eben, dass man halt eben auf eine Seite klickt und dann da auch seine E-Mail-Adresse oder so eingeben soll und so. Und auf den Seiten passiert dann halt eben, dass man Cookie sich eintritt und das einem dann durchs Netz folgt. Und dadurch, dass Facebook-Plugins ja auf vielen Webseiten auch da sind und wir alle, auch wenn wir keinen Facebook-Account haben, ein Konto bei Facebook haben, so gesagt, ja, ein Datenkonto, hat Facebook halt wahnsinnig viele Infos über uns und kann halt diese Mikro-Targeting-Kampagnen halt auch führen. Also Mikro-Targeting ist halt, wenn du versuchst halt eben personalisierte Anzeigen zu schalten, also Katzenbesitzern halt eben Katzenfutter anzeigen und so. Du musst ja erstmal rausfinden, wer hat eine Katze. Früher war das vielleicht schwieriger, als noch so viele Katzenvideos im Netz geteilt wurden. Da hatten vielleicht viel mehr Leute potenziell eine Katze.
Okay. Auf Facebook es gibt ja Überschneidungen zwischen den Dingen, wie man auf Twitter einen Fake-Account erkennt und bei Facebook auch. Also zum Beispiel das Stockfoto, also das Profilbild zum Beispiel.
Ja.
Wenn quasi die Inhalte fragwürdig sind oder alles in einem sehr aggressiven Ton ist, wobei es auch viele Menschen gibt, die sowas teilen. Und dann gibt es aber Sachen, die sind ganz eigen für Facebook. Kannst du die kurz rausstreichen oder mir kurz erklären?
Also bei Facebook ist zum Beispiel so, dass dieses Phänomen, dass der Profilname geändert wird, Also bei Facebook ist ja einmal die Unterscheidung, dass es ein Profil, dass man ein Profil faken kann oder eine Seite, eine Facebook-Seite sich so verhält, dass sie einen beeinflussen will, eine politische Agenda betreibt. Ja, weil beim Profilnamen, wenn sich ein Profilname plötzlich ändert, kann es ein Hinweis darauf sein, dass ein Profil gekapert wurde.
Stimmt.
Und dann würde die URL, also die Adresse, die man oben sieht in der Adresszeile, in diesem Feld vom Browser, die gibt ja immer dann den Profilnamen wieder. Und wenn die beiden Namen nicht übereinstimmen, das Profilname und die URL, kann das ein Hinweis darauf sein, dass es sich um einen gekaperten Account handelt, der ja dann jetzt instrumentalisiert wird, um Hass-Postings zu posten oder so. Ja, und dann, was halt eben auch typisch ist, dass halt eben diese Werbung geschaltet, das ist jetzt mehr bei Facebook-Seiten so, dass es halt eben hauptsächlich Werbung auf der Seite ist oder unterirdische Inhalte, ja, wo man sagt, also was ist jetzt der Sinn, wo sich das nicht so richtig erklärt, was ist da jetzt der Sinn dahinter, warum wird das überhaupt gemacht, ja. Und Facebook ist halt sehr, ist ja darauf ausgelegt, dass man halt sich mit Personen anfreundet. Das heißt, dass viele Leute, die auf Facebook sind, natürlich auch viel, also was über sich erzählen und so persönliche Sachen sagen, weil sie natürlich auch darüber ihre Freunde pflegen, Freundschaften pflegen. Und bei Fake-Profilen findet man dann eher weniger so persönliche Inhalte. Ja, die posten vielleicht irgendwie ein Foto von sich, wo sie lachend vor irgendeinem tollen Auto stehen.
Ja, die kenne ich.
Ja. Und sonst nichts. Da ist dann irgendwie nur so ein Post. steht dann so, halt so ein Typ vor einem tollen Auto und darunter gibt es aber irgendwie keine Kommentare, die in irgendeiner Weise irgendwie darauf hindeuten, dass der Mensch einen Freund hat, der das Gleiche erlebt hat oder so.
Oder auch vorm Auto.
Ja, so. Also man sieht dann irgendwie so, das ist irgendwie so inhaltslos, so vieles von diesen Fake-Profilen, die dann halt auch oft so die Aufgabe haben, Leute in Gruppen zu locken, die dann eben zweifelhafte oder manipulative Inhalte verbreiten.
Das ist schon, finde ich schon krass. Also, dass Menschen da wirst du in ein Netzwerk gezogen, wenn du in so einer Gruppe bist. Und viele solche Gruppen können auch geschlossen sein oder offen sein. Aber wenn du dann da drin bist, dann ist es nochmal was anderes, glaube ich, weil die Intensität dessen, was da passiert, nochmal höher ist im Vergleich zu deiner Timeline, weil deine Timeline ist halt irgendwer, aber wenn du in einer Gruppe bist, dann bekommst du permanent eine Nachricht, wenn jemand geantwortet hat auf was von dir oder was Neues geschrieben hat. Und ich glaube, für Menschen, die dafür anfällig sind, das ist effektiv. Also damit kann man Menschen sehr stark beeinflussen.
Ja, weil halt das Wiederholungsprinzip ja auch greift, ne? Wenn man ständig so Nachrichten des gleichen Typs sieht, dass man halt auch sagt, okay, das ist jetzt so oft. Das Gehirn funktioniert einfach so, dass man sich das erstens besser merkt und dass man zweitens dann das eher für normal hält und dass es legitim ist, plötzlich Dinge zu sagen, die man vor 5 Jahren noch nicht gesagt hat, wo wir gesagt haben, okay, wenn jemand sich so äußert, wollen wir mit dem nichts zu tun haben, das ist nicht unsere Wellenlänge, das ist nicht demokratisch. Ja.
Ja.
Und jetzt sind wir uns da plötzlich nicht mehr so sicher, ob man es nicht vielleicht doch sagen darf und so, weil wir das halt so oft hören, weil es jetzt wieder mehr gesagt wird und weil es nicht mehr Nische ist, sondern weil es jetzt irgendwie neue Normalität offenbar sein soll.
Ja.
Was ich ja nicht glaube. Ich glaube, dass das immer noch nicht die Mehrheit ist, auch wenn das im Netz manchmal so aussieht. Ich glaube, dass das weiterhin eine Nische ist und wir da leider auch drauf reinfallen, ja, dass wir darauf reagieren.
Du hast einen Punkt auf eine Frage gestellt und die ich sehr wichtig fand, auf den zweiten Blick, nämlich ist es ein 0815-Profil? Dann dachte ich, naja, davon gibt es ja viele. Aber du hast dann geschrieben, ein wichtiger Satz für mich ist das Beispiel. Und ich muss schon lachen. Ja. Arbeitet bei Uni Hamburg, Ausbildung bei Uni Hamburg, lebt in Hamburg, geboren in Hamburg. Ja. Das ist schon fast wieder ein bisschen gut.
Ja, und dann wird irgendwie, und dann kommt irgendwie ein Bild von einem Auto, das irgendwie am Bahnhof in Buxtehude steht oder so. Ja. Was halt eigentlich zusammenpasst. Also ich meine, da muss man sich auch mal überlegen, ja, was sind das irgendwie für, unter welchen Bedingungen arbeiten denn Leute, die Fake-Accounts erstellen, ja. Machen das vielleicht so wirklich wie am Fließband, und dann muss es schnell gehen, dann schreibt man halt so was hin, was halt schnell geht. Hat man nicht so viel Kreativität und Gehirnschmalz übrig, jetzt nochmal den Atlas daneben zu legen und zu gucken, was es alles für Orte gibt in Deutschland und wo man so, was für einen Werdegang so Menschen haben können, dann schreibt man halt solche Sachen.
Sag mal, wenn man auf Facebook jemanden gefunden hat, ausgemacht hat, was kann man da machen? Ist es wie bei Twitter, dass man die Person meldet und das war's?
Ja, kann man machen. Also man sollte, die Plattformen rufen dazu auf. Es ist ja jetzt in Deutschland das Gesetz, das heißt diskutierte Gesetz, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo uns viele Nachbarn beleiden für. Man soll es nicht glauben, aber es ist so. Habe ich schon viel gehört hier. Dass eben die Plattformen natürlich dazu verpflichtet sind, auch strafrechtlich relevante Inhalte weiterzumelden und eben Profile zu löschen. Und deswegen hilft man der Sache durchaus, wenn man diese Accounts meldet. Also natürlich, es machen auch immer wieder diese enttäuschten Meldungen die Runde, dass das nichts gebracht hat, die Accounts dann zwei Tage später wieder da sind, vielleicht anders heißen, gleichen Posts absetzen und man da dann wieder erkennt. Das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, das ist schon klar. Aber trotzdem sollte man das schon tun, das zu melden, auch allein. Und wenn man den einen Verdacht hat, dass es sich um einen strafrechtlich relevanten Inhalt handeln könnte, kann man zusätzlich auch noch die Internetwachen aktivieren. Da gibt es einen Link im Text jeweils dazu, weil es halt für die verschiedenen Bundesländer unterschiedliche Adressen sind. Da kann man die aktivieren, ne, und kann sagen, hier, das muss man sich mal angucken, das scheint mir justiziabel zu sein. Eigentlich müssten auch die Plattformen, wenn man so einen Hinweis gibt, dann aktiv werden und das selbstständig
in den Polizei melden. Okay, also eine Internetwache ist eine Seite der Landespolizei oder von dem jeweiligen Bundesland. Ja. Und die stellen das zur Verfügung, dass man was genau macht?
Also, dass man halt, also man sollte von dem relevanten Inhalt einen Screenshot machen, das ist ganz wichtig. Ja. Und auch möglichst die Metainformationen, die sichtbar sind, mit fotografieren, also von welchem, wann ist das gepostet worden und vielleicht auch eine Ortsangabe, wenn es die gibt. Und halt das eben sammeln im Ordner und den ganzen Ordner der Polizei mit übergeben, damit man den Beweis eben führen kann, weil halt solche Inhalte, wenn dann diese Leute auf der anderen Seite das mitkriegen, dass man da hellhörig ist, das natürlich schnell gelöscht werden kann auch.
Ja, und also hast du das schon mal gemacht?
Nee.
Na gut, du wohnst.
Nee, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber eine Kollegin von mir hat es gemacht und die macht das regelmäßig. Es liegt daran, dass ich mich von diesen Nischen fernhalte. Ich muss sagen, dass mir meine Zeit dafür jetzt zu schade ist. Es gibt ja sehr engagierte Leute, die ich sehr bewundere, die dann regelmäßig da spazieren gehen und versuchen, da ein bisschen was zu klären.
Interessant. Und,
ja.
Ja, okay. Gut, wir sind jetzt schon wieder fast bei 50 Minuten. Dieses Thema hat es in sich.
Ja, es hat es in sich.
ich habe das schon mal gesagt, aber ich bin total froh, Silke, dass du das Thema angegangen bist und auch viele Sachen aufgedeckt hast. die mir überhaupt nicht klar waren. Ich bin jetzt seit bald 20 Jahren im Internet unterwegs und dann meint man schon alles zu wissen. Das ist aber falsch. Das hat sich hier erneut rausgestellt, auch beim Lesen deiner Artikel habe ich gemerkt, oh, darüber war ich mir noch nicht bewusst. Und ich finde das gut, vor allem, dass wir auch Möglichkeiten zur Verfügung stellen, zu sagen, okay, und das kann man aktiv machen. Weil, wie gesagt, eins ist das zu wissen, das andere ist es dann auch in dem entscheidenden Moment zu kapieren. Und ich bin da, ich weiß auch nicht, mir ist es schon so oft passiert, dass ich da meine, eine echte Person vor mir zu haben und erst durch deinen Artikel nochmal geprüft habe und nochmal geprüft habe und immer noch nicht 100% sicher war, ob das ein Fake ist oder nicht. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass man dann, weil so jemand dann zu melden, ist mir dann wirklich ein Schritt zu weit, ist mir auch zu viel Zeit, ganz im Ernst. Aber ich finde es toll, dass wir jetzt auch gesprochen haben, so ausführlich. Und ich habe das zwar am Anfang schon gesagt, aber ich bitte die Hörerinnen und Hörer, wenn euch der Podcast gefällt oder irgendein Aspekt euch gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf iTunes in der Podcast-App uns eine Bewertung schreibt. Wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr auch eine Bewertung schreiben und die Kritik da reinschreiben oder ihr schreibt direkt an mich, an martin@krautreporter.de. Silke, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir. Sehr gerne. Und ich freue mich sehr zu hören, dass es weiterhilft. Ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema und wir werden noch sehr lange damit zu tun haben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie das besser werden kann. Vielleicht ist das ein Ansatz. Ich weiß es nicht.
Doch, aber ich finde schon, das ist ein Ansatz. Gut, dann auf Wiedersehen, Silke.
Auf Wiedersehen, Martin. Bis bald.